Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich mit Dr. Kati Diehl von der Universität des Saarlands über ein Themenfeld, das uns alle immer wieder betrifft, denn heute geht es ums Vergleichen. Kati, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Leo, schön hier zu sein.
Ich freue mich. Ich möchte mal direkt mit einer ganz offenen Frage starten. Warum vergleichen wir uns so viel?
Die sozialen Vergleiche haben ja eigentlich einen recht schlechten Ruf. Bei sozialen Vergleichen denkt man immer daran, dass man selbst im Vergleich zu anderen Menschen vielleicht schlechter abschneidet. Andere sind erfolgreicher, andere sind glücklicher, andere sehen besser aus. Aber wir können eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich mit der Frage, wie du ja gerade auch schon gefragt hast, warum vergleichen wir uns überhaupt? Und das hat nämlich die Funktion, dass wir uns selbst einfach gut einschätzen möchten. Wir müssen selber wissen, wie gut stehen wir da, wie gut sind unsere Fähigkeiten oder wie glücklich bin ich eigentlich im Leben. Und für viele Dinge gibt es da kein objektives Maß. Ich kann jetzt vielleicht die Zeit stoppen, wenn ich wissen möchte, wie gut bin ich im 100-Meter-Lauf, aber es gibt jetzt keinen Maßstab, der mir jetzt sagt, wie glücklich bin ich oder wie erfolgreich bin ich, erstmal so als sehr abstrakten Begriff. Und deswegen vergleiche ich mich mit anderen. Ich möchte mich also selbst einschätzen und schauen, wie glücklich sind denn andere, wie erfolgreich sind denn andere. Und dann bekomme ich so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie ich selber abschneide in dem Bereich. Also erstmal die Selbsteinschätzung, wie wir in der Psychologie sagen, ist so der erste Grund, das erste Motiv, warum wir uns mit anderen Menschen vergleichen.
Das geht aber wahrscheinlich dann schon noch tiefer als so eine Frage mit beispielsweise, ja, wie schnell laufe ich 100 Meter oder wie viel verdiene ich, sondern es geht eigentlich um so eine Art Platz in der Gesellschaft oder in dem Umfeld, in dem ich eingebettet bin, oder? Verstehe ich das richtig?
Ja, da ist ja zum Beispiel auch der Status immer so ein großes Thema. Wie stehe ich denn da, wenn es zum Beispiel um mein Einkommen geht oder ja, wie ich im Leben dastehe im Vergleich nicht nur zu einzelnen anderen, sondern auch zu der Gesellschaft. Jetzt geht es bei den sozialen Vergleichen aber schon auch häufig darum, dass ich mich mit einzelnen anderen vergleiche. Ich kann mich natürlich immer mit einem Durchschnitt vergleichen. Wie schneide ich ab in Bezug auf den deutschen Durchschnitt zum Beispiel? Aber die Forschung zeigt, dass der Vergleich mit einzelnen anderen, vor allem aus unserem sozialen Umfeld, uns einfach noch viel mehr betrifft, als jetzt zum Beispiel so ein Vergleich mit einem größeren Durchschnitt. Also es ist für mich wichtiger zu wissen, wie schneide ich ab, verglichen zu meinen Bekannten oder FreundInnen oder KollegInnen, als jetzt, wie schneide ich ab zum Durchschnittsdeutschen zum Beispiel.
Weil das einfach für uns konkreter ist und nicht so abstrakt, oder woran liegt es? Also ich denke mir jetzt gerade, klar, ich kann mir kognitiv irgendwie aufrufen, dass ich, wenn ich mir eine Einkommenstabelle weltweit anschaue, egal welches Einkommen ich beispielsweise in Deutschland generiere und selbst wenn ich von der Sozialhilfe lebe, geht es mir vergleichsweise sehr, sehr gut. Aber das hilft mir einfach nicht so weiter. Also genau, ist es, dass ich mich mit einzelnen Leuten in meinem Umfeld vergleiche oder mit dem, was für mich sichtbar ist, weil es dann für mich realer wird, oder woran liegt das? Könnte man sagen, wir Menschen haben so eine Art Abstraktionsschwäche?
Das ist sicherlich ein Grund, dass es vielleicht nochmal eher zu greifen ist, wenn es mein eigenes Umfeld ist, als jetzt so ein großer Durchschnitt. Aber es ist eben auch viel relevanter. Wenn man mir jetzt sagt, im Vergleich zu der Welt oder Europa oder Deutschland verdienst du überdurchschnittlich gut, aber dann schaue ich in meiner Firma, in meiner eigenen Abteilung und alle verdienen mehr als ich, macht mich das dann eher in dem Moment unzufrieden. Und der andere Grund ist auch, dass ich natürlich oder dass der Mensch von anderen Menschen umgeben ist, gerade so im Familienbereich oder im Freundebereich, eben von Menschen, die einem sehr ähnlich sind. Und wenn ich mich selbst einschätzen möchte, ist es für mich immer noch mal diagnostischer, mich mit Menschen zu vergleichen, die mir eben ähnlich sind. Und deswegen schaue ich vor allem auf mein soziales Umfeld, auf auch eher nahestehende Personen, also mit denen ich einfach im Alltag auch viel zu tun habe, als auf so ein größeres, ja, wie du auch sagst, abstrakteres Level.
Okay, also ich verstehe. dass wir uns so viel vergleichen oder dass wir uns überhaupt vergleichen als Menschen, dass wir dazu die Tendenz haben und das ja auch automatisch tun. Das muss man vielleicht auch mal kurz hervorheben. Es passiert ja in der Regel nicht, dass ich jetzt hingehe und ganz bewusst sage, ah, okay, hier ist jetzt dieser Mensch und jetzt gehe ich da mal so bewusst sequenziell verschiedene Gedanken durch und komme dann zu einem Schluss, sondern das ist ja eher so eine unbewusste Gefühlsebene, die einfach automatisch passiert. So, ich sehe jemanden, der macht irgendwas und zack, ist da irgendwie ein Gefühl, weil automatisch ein Abgleich mit mir selber stattfindet. Zwischengeschoben, das ist mein Eindruck, aber vielleicht kannst du es ja bestätigen oder selber noch dann korrigierend einordnen. Dieses Vergleichen, das findet eigentlich die ganze Zeit unbewusst und automatisch statt, richtig?
Es gibt beides. Ich kann natürlich ganz bewusst hingehen und mich mit einer Person zu vergleichen, zum Beispiel, weil es irgendein Ziel betrifft. Wenn ich jetzt das Ziel habe, auf der Arbeit eine Beförderung zu bekommen, dann werde ich mich wahrscheinlich sehr bewusst mit einer Person vergleichen, die vielleicht diese Beförderung im letzten Jahr bekommen hat. Um so ein bisschen zu schauen, ne, kommen wir auch gleich nochmal zu dem Thema sicherlich, das kann mich natürlich auch motivieren. Und dann kann ich mir ganz bewusst von dieser Person abschauen, na, wo sind wir uns vielleicht ähnlich, wo sind wir unähnlich, was kann ich vielleicht tun, um das Gleiche zu erreichen. So, also es kann auch schon sehr kontrolliert sein oder vielleicht sogar auch strategisch so ein Vergleich. Aber du sagst ganz richtig, die finden auch automatisch statt. Deswegen immer der Hinweis, hör auf, dich zu vergleichen, ist gar nicht so einfach umzusetzen, weil wir es sehr automatisch im Alltag machen. Jeder kennt die Situation, man läuft auf der Straße, einem kommt vielleicht eine sehr attraktive Person entgegen. Und wenn dieser Bereich für einen relevant ist, wird man sich automatisch mit dieser Person vergleichen. Also es ist nicht wirklich abzustellen. Und deswegen passieren die Vergleiche auch mehrmals am Tag, sicherlich.
Okay, das passiert automatisch mehrmals am Tag und der Nutzen davon ist, dass ich einfach dadurch meinen eigenen Platz in der Gesellschaft oder eben in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, irgendwie einordnen kann im Vergleich zu anderen. Das mal einfach so grundsätzlich. Das verstehe ich. Mein Gefühl ist trotzdem irgendwie dazu, dass häufig beim Thema Vergleiche irgendwie unangenehme Gefühle, sage ich mal, schnell im Vordergrund sind. Also das ist ja total komisch. Ich verstehe, ja, okay, es hat voll den Nutzen, weil ich dadurch Sicherheit gewinne, wo ist denn mein Platz? Aber es passiert automatisch und was mir dann irgendwie schnell kommt, ist vielleicht sowas wie, ja, sich selber vielleicht kleiner zu fühlen, vielleicht auch neidisch oder eifersüchtig zu sein, Missgunst zu haben. Nicht, dass ich jetzt sagen will, ich bin die ganze Zeit davon betroffen, aber das sind Assoziationen, die mir einfach kommen dabei. Ne? Also vielleicht auch andere Leute abwerten oder vielleicht auch arrogant gegenüber anderen kommen. So ganz neutral ist das ja nie. Also es könnte ja auch passieren, dass dieses automatische Einordnen mir so ein neutrales Feedback gibt. Aber das ist ja häufig verbunden mit einer Emotion. Und da wird's doch irgendwie tricky. Erstmal die Frage vorweg. Ist meine Beobachtung da richtig? Und wenn ja, woran liegt das überhaupt?
Ja, also es hört natürlich nicht mit dieser reinen Einschätzung auf. Natürlich sage ich nicht, okay, diese 5 Personen sind besser als ich, Ende, sondern richtig, wie du sagst, das hat natürlich auch Konsequenzen. Einerseits natürlich emotional. Wenn wir jetzt nach oben schauen, also wir sprechen von Aufwärtsvergleichen, wenn wir uns mit Menschen vergleichen, die uns in einer Hinsicht überlegen sind, erfolgreicher und so weiter, dann stellen wir fest, dass es eben eine negative Diskrepanz gibt zwischen mir und dieser Person. Ich schneide schlechter ab, die Person schneidet besser ab. Das geht natürlich nicht spurlos an mir vorbei, sondern in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen löst das erstmal negative Emotionen aus. Das kann auch erstmal so ein negativer Affekt sein, so ein negatives Gefühl oder auch einfach so eine schlechte Stimmung. So, ich schneide schlechter ab, das fühlt sich nicht gut an. Vollkommen richtig. Kann aber auch in die andere Richtung gehen. Ich kann auch sehen, dass eine Person vielleicht doch gerade schlechter abgeschnitten hat und ich vielleicht die Person bin, die überlegen ist. Das heißt jetzt, hier ist die Diskrepanz positiv. Ich bin die Person, die schlechter abschneidet. Das führt dann ins Gegenteilige, das fühlt sich gut an.
Ist es automatisch so? Also das würde uns Menschen ja eigentlich, also das vermittelt, finde ich, eigentlich gar nicht so ein schönes Bild aufs Menschsein. Ich fühle mich schlechter, wenn du in irgendwas besser bist und ich fühle mich besser, wenn du in irgendwas schlechter bist. Mhm. Das ist ja so bewertend und irgendwie auch so ein, ja, mir geht's gut, weil es dir schlecht geht, weiß ich nicht. Ne? Oder weil ich in irgendwas besser bin. Kann man das so allgemeingültig sagen?
Ich würde sagen, es ist erstmal automatisch, aber Menschen korrigieren natürlich dafür. Also selbst wenn
Was
ich jetzt...
Was heißt das? Sie korrigieren dafür.
Wir korrigieren dafür, wir sehen eine Person auf der Straße, die ist weitaus attraktiver, wir fühlen uns schlecht. Und jetzt ist eine negative Emotion ja erstmal das, was wir auch nicht verspüren wollen. Wir wollen eigentlich eher immer in guter Stimmung sein. Das heißt, wir können dahingehend dafür korrigieren, dass wir sagen, naja gut, aber die Person, wenn es jetzt im Sportbereich ist, die Person hat natürlich auch sehr viel Zeit, Sport zu treiben, während ich vielleicht 3 Kinder zu Hause habe und nicht so viel Sport treibe. Ne? Dadurch kann man so ein bisschen so seine negativen Emotionen auch wieder so ein bisschen abpuffern oder auch ein bisschen korrigieren oder so ein bisschen abnehmen lassen. Fällt gar nicht das richtige Wort ein. Und vielleicht kurz noch zu den anderen. Es hört sich immer sehr streng an, einer anderen Person geht es schlecht, mir geht es aber gut. Das darf man natürlich auch nicht immer so sehen, weil es nicht bedeutet, dass ich die Person gleichzeitig abwerte. Ein gutes Beispiel ist dabei Krankheiten. Es gibt sehr viele Studien mit KrebspatientInnen. Denen geht es nicht gut. Die sind an dieser Krankheit erkrankt. Die haben vielleicht auch noch irgendwelche Behandlungen mit Nebenwirkungen. Und was da eben gezeigt wird, die vergleichen sich mit anderen, denen es noch schlechter geht. Mit anderen, die vielleicht die Behandlung noch schlechter vertragen als sie oder die vielleicht noch eine schlimmere Art von Krebs haben. Was nicht bedeutet, dass man diese Person abwertet, aber in dem Moment zieht man einfach dieses positive Gefühl davon. Es geht so ein bisschen Richtung Dankbarkeit vielleicht auch. Mir geht es zum Glück gut. Also in die Richtung kann man natürlich auch sehen. Oder wenn man natürlich vielleicht auch auf andere Menschen blickt, die vielleicht nicht so viel Glück im Leben gehabt haben, dass man vielleicht die Dankbarkeit daraus zieht, als positives Gefühl zu sehen, ich stehe in dem Sinne vielleicht gerade besser da als die Person, ohne dass man da jetzt gleich in so ein Konkurrenzverhalten geht.
Was mir gerade kommt, ist, ich sehe, hier in diesem Feld geht's mir ja gar nicht so schlecht. So, einfach nur, das ist jetzt die Feststellung auf Basis meines Vergleichs, dann resultiert daraus Dankbarkeit. Das ist ja erstmal was total, also ne, das kann so sein, ne, das ist jetzt keine Allgemeingültigkeit, aber es wäre ein Beispiel so. Das ist ja erstmal was total Schönes. Dann bei einem Aufwärtsvergleich, wo jemand anders dann dementsprechend über mir steht, jetzt ne, ganz vereinfacht gesagt, spüre ich vielleicht ja eine unangenehme Emotion. Irgendwas im Sinne von, ach man, warum habe ich das denn nicht oder wieso klappt das bei anderen oder was auch immer. Vielleicht könnte ich aber ja auch da sagen, da steckt ein Wunsch drin. Ne? Also diese unangenehme Emotion, ich mag den Satz total gerne, alle Gefühle haben ihren guten Grund. Auch ein unangenehmes Gefühl will mir ja eigentlich nur irgendwas sagen. Das heißt, das ist natürlich in erster Instanz nicht angenehm zu spüren. Ja, klar, total. Aber ich könnte sagen, okay, da ist eine Botschaft für mich. Ne? Also das ist ja so gesehen ein Geschenk. Da kommt ja, da kriege ich ja Info irgendwie über mich und über das Leben und vielleicht eine Richtung, die ich interessant fände. So, deswegen, das kommt mir gerade einfach so, wenn wir jetzt die beiden Enden haben. Mit einmal habe ich Dankbarkeit, einmal habe ich vielleicht eine Info. So, da kann ich ja dankbar drüber sein. Auch wiederum dann, ne, auf einer Metaebene. Und Metaebene ist ein gutes Stichwort. Du hast gesagt, wir Menschen korrigieren dafür. Das war, was ich irgendwie verstanden habe mit, wenn ich es schaffe, eine Metaebene einzunehmen, eine Verstehbarkeit einzuziehen. Man würde vielleicht in manchen psychologischen Bereichen sagen, hier kommt dann das Erwachsenen-Ich ins Spiel und sagt eben, ja, aber die andere Person hat vielleicht auch viel mehr Zeit für Sport oder die investiert halt auch gerade, ne, wenn du das Sportbeispiel machst, ich habe auch lange in der Fitnessbranche gearbeitet, Leute, die halt mit einem Sixpack rumlaufen, wenn sie nicht gerade die Genetik dafür haben, verzichten auf ganz schön viel. So, und das weiß ich. Und dann denke ich mir so, hätte ich da jetzt so Bock drauf? Also ich bin auch manchmal ganz zufrieden damit, eine Pizza zu essen. So. Der Deal ist aber halt einfach, dass ich dann eben vielleicht immer noch schlank bin, aber kein Sixpack habe. Ist okay, ich nehme den Deal. So. Das gibt eine Verstehbarkeit also. Also, dann hätte ich aber, wenn ich mich vergleiche, einmal die Möglichkeit, Dankbarkeit zu empfinden. Ich hätte jeweils die Möglichkeit, eine Verstehbarkeit zu bekommen, indem ich eine Metaperspektive einnehme über das Gefühl, was ich wahrnehme. Und ich hätte selbst bei einem unangenehmen Gefühl Natürlich ist uns das nicht immer möglich, aber ich hätte theoretisch die Möglichkeit, eine Info daraus zu ziehen. So. Und zu sagen, ah, das ist ja voll interessant, da berührt mich ja was, das hat ja voll was mit mir zu tun, da kann ich ja mal hingucken. So gesehen, wäre das jetzt, versuche ich gerade irgendwie automatisch so ein Reframing zu bauen, in dem das eigentlich immer was sein kann, wo ich was draus ziehe.
Ja, das ist vollkommen richtig, was du sagst. So ist es in der Psychologie eben auch, dass wir sagen, Emotion ist eigentlich immer oder hat immer eine Funktion. Also auch wieder hier, Vergleich kann Emotionen auslösen, aber es hört nicht unbedingt mit der Emotion auf, dass ich da eben nochmal tiefer reinblicken kann. Und du hast es gerade schon angesprochen, merke ich zum Beispiel, dass in einem Bereich bestimmte Vergleiche, wir bleiben beim Sport, immer wieder diese negativen Emotionen auslösen. Kann ich natürlich sagen, warum ist das so? Ist das vielleicht so, weil ich merke, dass es mich vielleicht ärgert, dass ich im Moment selber nicht die Zeit dafür finde? Sollte ich mir vielleicht wieder mehr Zeit nehmen, um Sport zu treiben und so weiter? Mhm. Genau das ist es. Wir wollen irgendwie schauen, dass wir mit diesen negativen Emotionen auch wieder klarkommen. Und wenn wir so in Richtung Motivation gehen, ist es nämlich so, dass diese negative Emotion uns eben in erster Linie erstmal mitteilt, dass ich habe vorhin von dieser negativen Diskrepanz gesprochen zwischen mir und der Person, mit der ich mich vergleiche, dass ich nämlich diese Diskrepanz, diesen Unterschied zwischen mir und der anderen Person eigentlich verringern möchte. Ich bin eine Person, die macht vielleicht den gleichen Sport wie ich, ist mir irgendwie überlegen und es löst irgendwas in mir aus, scheint mich irgendwie zu stören. Das kann mir in dem Moment auch mitteilen, gut, vielleicht solltest du dich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen, dann kannst du das Gleiche erreichen. Das ist natürlich dann auch wichtig zu schauen, kann ich das denn überhaupt, ne? Oder ist es die Person mit Sixpack, die nicht die drei Kinder zu Hause hat? Dann sehe ich natürlich, okay, ich werde da nie hinkommen, wo die Person hinkommt. Das ist doof, weil ich fühle mich erstmal schlecht und merke, mir sind da, ich habe da selber einfach gar nicht die Möglichkeiten, das zu erreichen. Das motiviert mich dann eher nicht. Ganz im Gegenteil, das kann mich eher demotivieren, überhaupt wieder Sport zu treiben, um das vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen. Aber wenn ich merke, ach, das, was die Person macht, die geht eigentlich auch nur zweimal im Monat mehr zum Sport. Das könnte ich vielleicht auch wieder schaffen. Die Zeit könnte ich mir vielleicht auch wieder nehmen. Und dann kann mich auch diese negative Emotion ein bisschen dahingehend motivieren, vielleicht den Unterschied zwischen mir und der Person zu verringern.
Ja, wobei da natürlich, also das Sportbeispiel, es ist immer so schön plakativ und einleuchtend, wobei ich glaube, hier müssen wir auch korrigierend einfügen, dass ganz, ganz viel, was auf diesem Feld stattfindet, nicht während einer Sporteinheit stattfindet, sondern in den Phasen danach. Das heißt, wie viel Erholung gebe ich mir, ja, wie viel Schlaf gebe ich mir.
Das esse ich.
Exakt. Und da geht's jetzt nicht nur um Zucker, da geht's auch um Alkohol und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das, was man im Gym macht, ist ein ganz kleiner Teil oder nicht ein ganz kleiner, es ist schon ein sehr relevanter, aber der überwiegende, auch zeitlich überwiegende Teil ist die Disziplin und die Lebensweise drumherum.
So, ja, ist auch etwas, was man sich natürlich vor allem bei Aufwärtsvergleichen, da sind natürlich die sozialen Medien sehr relevant, was man natürlich sich auch immer wieder klar machen muss, was da alles hintersteckt, dass eine Person sicherlich nicht nur so aussieht, weil sie eben diese 2 Stunden mehr Sport treibt. Und wie du richtig gesagt hast, kann ich das? Ja, vielleicht kann ich die 2 Stunden Sport treiben, aber kann ich das andere drumherum auch alles so erreichen wie die Person, die Ernährung, Schlaf, der Verzicht und so? Und möchte ich das, hast du auch schon gesagt? Klar, da wären wir wieder so ein bisschen so beim Korrigieren vom Vergleich. Und meistens merkt man dann, dass es einen dann doch am Ende gar nicht so sehr trifft, wie man vielleicht am Anfang vermutet hätte, dieser Vergleich.
Wie meinst du, dass es einen gar nicht so sehr trifft?
Ja, wenn man eben so ein bisschen, das ist dieses Korrigieren, ne? Wenn ich sehe erstmal diese Person, die ist super sportlich und ich fühle mich schlecht, dann wird mir aber irgendwie klar, was die Person investiert, wie du gesagt hast als Beispiel, die Person verzichtet auf total viel und das ist eigentlich was ich gar nicht möchte, dann betrifft mich dieser Aufwärtsvergleich gar nicht mehr so.
Ah, okay. Das ist das Korrigieren. Ja. Eigentlich, also das ist total interessant, weil das hatte ich jetzt gar nicht so geplant, oder das war mir gar nicht so im Vorfeld bewusst, aber im Grunde reden wir hier ganz viel über die Relevanz, immer wieder auch Metaebenen einzunehmen, ganz, ganz bewusst. So, nicht, dass ich eben, weil sonst könnte es ja auch so sein, dass ich so impulsgesteuert dann bin, sage ich so, ah, okay, ich sehe, ne, wir bleiben in unserem plakativen Beispiel, ich sehe, dieser Mensch läuft da irgendwie total sportlich rum und ich gehe jetzt auch ins Gym. Aber das wäre eben eigentlich ein bisschen zu kurz gedacht, sondern ich muss kurz die Metaebene einnehmen. Was heißt das alles wirklich? Und dann kann ich ja eine viel reifere Entscheidung treffen und vielleicht auch eine freiere, so, weil ich mehr Parameter mit einziehe.
Die Frage ist ja natürlich, wie sehr kann ich das? Weil was wir dafür brauchen, ist natürlich bestimmte, ne, wir sprechen so von kognitiven Ressourcen, so ein bisschen Kapazität, überhaupt diese Ebene einnehmen zu können. Und ich kann natürlich nicht bei jedem Menschen, der mir auf der Straße begegnet, irgendwie hinterfragen, was die wohl sonst für einen Lebensstil führt, um vielleicht dann doch nicht so negativ beeinflusst zu sein von dem Vergleich. Das ist natürlich dann die Gefahr, dadurch, dass das automatisch passiert und je nachdem, in welchem Umfeld wir uns gerade befinden, natürlich auch recht häufig, sind wir nicht immer fähig, eben diese Korrektur einzunehmen. Und dann können natürlich gerade, wenn dann auch mehrere Vergleiche kommen, dann doch diese negativen Emotionen ein bisschen überrollen, wo wieder Social Media ein gutes Beispiel dafür wäre.
Hier kommt ein kurzer Hinweis von Herzen an dich, denn am Montag, den 23.06. findet von 18 bis 19 Uhr der nächste offene Call statt. Dort hast du die Möglichkeit, dich mit anderen HörerInnen oder mit mir zu connecten. Du kannst eigene Themen mitbringen, Fragen stellen, dich austauschen und vernetzen oder einfach nur dabei sein. Die Zugangsdaten für den offenen Call, der via Zoom stattfindet, versende ich eine Stunde vor Beginn des Calls im Humans Are Happy Newsletter. Die Teilnahme ist offen für alle. Und wenn du gerne dabei sein willst, dann musst du gar nichts machen, außer dir den Termin freizuhalten und dich im Humans Are Happy Newsletter anzumelden, sofern du das noch nicht getan hast. Einen Link bzw. die Möglichkeit dazu findest du natürlich in den Informationen unter dieser Folge oder direkt auf meiner Website humansarehappy.org. Also, wenn du magst, dann sehen wir uns am 23.06. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt wieder ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, danke dir. Ich finde den Einwurf jetzt von dir super wichtig, weil natürlich stehen mir nicht immer alle Infos zur Verfügung. Das ist ein Punkt. Zum anderen, wie sehr kann ich das? Also ist ja auch etwas, was man irgendwie, also ich erlebe es zumindest so, was man lernen kann, aber was man auch lernen muss, so aus den eigenen Emotionen, sag ich mal, aus dieser Rutsche auszusteigen. Also das ist auch etwas, was ich können muss, um eben zu sagen, okay, warte mal, was passiert denn hier gerade? Ich drücke jetzt mal auf Stopp und wir kennen das sicherlich alle. Also ich kenne es auf jeden Fall, mir passiert das auch immer wieder. Ich bin jetzt hier in so einer Situation, wo ich da bin und wo ich mit dir darüber sprechen kann. Aber mein Alltag ist ja auch so, dass ich wie alle anderen Menschen wahrscheinlich davon betroffen bin. Und manchmal gelingt mir das auch erst im Nachhinein festzustellen, sag mal, was war da denn jetzt schon wieder los? Ne? Und dann kannst du in einer anderen Situation so ein bisschen über dich schmunzeln vielleicht, aber es passiert immer wieder. Also das ist auch ganz wichtig. Ne? Wie sehr habe ich eigentlich die Kapazitäten, nicht nur anhand von Infos, sondern bin ich eh gerade gestresst? Habe ich eine total anstrengende Zeit? Was auch immer, prasseln Themen auf mich ein? Bin ich körperlich in einer guten Verfassung? Bin ich ausgeschlafen und so weiter? Da spielt vieles mit rein. Und dann ist auch noch ein Punkt, es gibt ja auch reale Gründe, sage ich mal. Also ich finde ganz wichtig, wenn dieses Thema Vergleichen kommt, und wenn wir über Gesellschaft reden, dann müssen wir auch darüber reden, wir haben eine Chancenungleichheit, wir haben einfach eine Chancenungerechtigkeit auch und wir haben unterschiedliche Startvoraussetzungen und vielleicht passiert es dann einfach, dass so dieser automatisch angelegte Vergleich, den ich eh treffe, dann, ne, dass ich da mich mit jemandem vergleiche, der ganz andere Startvoraussetzungen hatte als ich. So, und je nachdem, in welche Richtung das geht, kann das dann halt eine positiv oder negativ Diskrepanz auslösen, wie ich jetzt gerade gelernt habe. Aber das ist einfach, finde ich, nur ein Punkt, den wir mitdenken müssen, weil so, das wäre irgendwie unfair, finde ich, zu sagen, ja, nehmen halt eine Metaebene ein und schau und hier, sondern, ey, warte, unsere Gesellschaft ist extrem ungleich und die ist auch nicht immer gerecht. Und dann kann, finde ich, ist auch ein Gefühl von vielleicht Wut oder Traurigkeit oder Ohnmacht darüber irgendwie total berechtigt. Und da muss man auch nicht kommen irgendwie in einem schlauen Podcast und sagen, nimm mal eine Metaperspektive ein.
Mhm. Ja, Vollkommen richtig. Was natürlich in dem Bereich noch spannend ist, wir sehen natürlich nicht immer die Gesellschaft als Ganze in allen Situationen, sondern wir sind sehr stark auch davon beeinflusst, wie unser direktes Umfeld aussieht. Das kennt jeder irgendwie Situation, wo man, ob man vielleicht auf einer Party ist oder irgendwo auf einer bestimmten Universität, die irgendwie nur bessere Leute hat, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist hier irgendwie nur von schöneren und erfolgreicheren Menschen umgeben. Und das beeinflusst einen natürlich ganz stark, weil man in dem Moment vielleicht da schlechter dasteht als die anderen, was aber natürlich an dem Umfeld liegt. In einem anderen Umfeld kann das ganz anders aussehen. Aber das wird einem manchmal nicht so, oder das fällt uns eher schwer, dann zu sagen, naja, gut, ich bin halt hier, hier sind halt einfach sehr, sehr gute, sehr erfolgreiche Leute, obwohl ich natürlich weiß, dass es da draußen sehr viele gibt, die vielleicht weniger erfolgreich sind oder so. Aber natürlich Menschen, die sich viel in diesem, in so einem Umfeld befinden, die haben natürlich dann auch über längere Zeit einfach Schwierigkeiten damit und werden sich über längere Zeit wahrscheinlich dann auch schlechter fühlen, als wenn sie jetzt sich in einem Umfeld befinden, wo es vielleicht ein bisschen gemischter zugeht. Es gibt da sehr viel Forschung so aus der, ja, ich sag mal, Psychologie, der pädagogischen Psychologie, wenn SchülerInnen sich in Schulen oder in Lernumfeldern befinden, wo einfach sehr leistungsstarke SchülerInnen sind, dann fühlen sie sich einfach schlechter, obwohl sie objektiv vielleicht auch sehr gut sind, aber dadurch, dass natürlich vielleicht in dieser Schule nur die Besten des Landes sind, haben sie ständig das Gefühl, irgendwie hinterher zu sein. Setzt man die gleichen leistungsstarken Schüler in eine Schule, wo das Leistungsumfeld einfach sehr viel gemischter oder so ein bisschen schwächer ist, dann stechen sie natürlich ständig positiv heraus und das beeinflusst natürlich auch ihr Wohlbefinden oder ihre Emotionen. Also selbst wenn man objektiv gut dasteht, kommt es eben darauf an, wo befinde ich mich, von welchen Leuten bin ich umgeben. Deswegen, und da immer den Blick, ne, auf die komplette Gesellschaft zu haben, fällt einem natürlich schwer.
Ich finde es aber total klasse, dass du dieses SchülerInnen-Beispiel jetzt reinbringst, weil wenn man da einmal ganz kurz auszoomt und fragt, in welchem System befinden sich denn diese jungen Menschen, dann sind die in einem System, das Konkurrenz und Vergleiche einfach voraussetzt. Also das finde ich, sollten wir oder dürfen wir mindestens mal hinterfragen. Also grundsätzlich, das wäre jetzt ein Riesenfeld, aber ist es so förderlich für das Heranwachsen von Menschen, dass sie sich dadurch einordnen, du hast eine 6 und du hast eine 1, und du bist besser als deine Mitschülerin, sondern, also, ne, wir sind in einer Gesellschaft und das Schulsystem ganz explizit ist eines, was auf Konkurrenz und Vergleich ausgelegt ist und vollkommen ignoriert, wo ist Schüler A gestartet und wo ist Schülerin B gestartet, ne? Du guckst ja nicht, ah, wie groß ist der Lernzuwachs, sondern das hier ist die Messlatte, so, Punkt. Wer kommt drüber, wer nicht.
Ja.
Also das ist, ne, das ist, finde ich einfach, das ist total interessantes Beispiel, was du sagst, okay, habe ich da einen leistungsstärkeren Schüler oder eine Schülerin, so, und was macht das mit dem Wohlbefinden? Aber dabei sollten wir einfach bedenken, das ist ein System, was einfach auf Konkurrenzdenken basiert. Und das, finde ich, kann man auch hinterfragen. Müssen wir jetzt, ne, das wird jetzt sehr, sehr groß, aber ich mag es fürs Bild einwerfen.
Ja, man darf natürlich neben den Emotionen auch nicht die Motivation vergessen. Wenn ich natürlich eine leistungsstarke Schülerin habe, wäre es natürlich auch im besten Sinne, die weiter zu fördern. Das heißt, wenn ich sie natürlich dann in einem Umfeld habe mit eher Leistungsschwächeren, dann ist es vielleicht für ihr eigenes Gefühl, für ihre Emotionen gut, aber für ihre Motivation vielleicht nicht. Also man kann es natürlich auch positiv sehen, dass man sagt, wenn ich in einem Umfeld bin, was mir so ein bisschen voraus ist, ich aber das Gefühl habe, vielleicht kann ich da auch hinkommen. Das muss jetzt nicht unbedingt immer nur Erfolg sein. Das kann auch in anderen Bereichen stattfinden. Vielleicht Gesundheit oder vielleicht auch einfach irgendwie Glück oder Entspanntheit oder irgendwas, ne? Wir müssen nicht immer nur von Erfolg sprechen.
Danke.
Aber wenn ich natürlich hinter Leuten so ein bisschen hinterherhänge, kann das eben auch was Positives haben, nämlich dass ich mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen mehr anstrenge und vielleicht auch etwas mehr erreichen kann. Also dass mich natürlich ein Umfeld auch so ein bisschen mitziehen und anspornen kann.
Ich würd gerne das Wort, also voll der gute Punkt und auch, dass es nicht immer um Erfolg gehen muss im Leistungsgesellschaftssinne, so wie schnell läufst du, wie ist dein Bauchumfang und was ist dein Einkommen, so, das sind ja auch ein bisschen überholte Parameter vielleicht. Wir können auch über Selbstentwicklung reden. So, Mensch, boah, da ist ein Mensch, der schafft das immer so wunderbar ruhig zu sein, der ist innerlich so aufgeräumt. Aber ich glaube, das erreiche ich nicht, indem ich mich ganz doll anstrenge, so, sondern vielleicht, indem ich mich in eine gewisse Richtung hin entwickle. Deswegen, wo alles, was ich gerade einfach nur mal anbieten wollte, war, vielleicht muss es auch nicht immer sein, ah, jetzt strenge ich mich auch an, um was zu erreichen, sondern, ah, ich nehme diesen Vergleich als Anlass, mich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln.
Ja,
und vielleicht muss das auch gar nichts mit Anstrengung immer zu tun haben.
Wir sprechen immer von Anstrengungen, wenn wir sagen, wir investieren irgendwo was. Ich kann auch, wenn ich, sage ich mal, ich möchte Stress abbauen oder besser schlafen, bin motiviert, in diesem Bereich Anstrengung zu investieren. Ne, bedeutet das nicht so Anstrengung im Bereich, worüber du gerade gesprochen hast, ich muss irgendwas tun, sondern das kann auch sein, Anstrengung investieren, dass ich mir vielleicht mal ein Buch hole, wie ich Stress reduzieren kann. Oder ich möchte Anstrengung investieren, indem ich mir Zeit freischaufel, heute Abend vielleicht mal zu meditieren. So, okay. Um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen.
Diese Einordnung finde ich persönlich hilfreich. Bedeutet das, dass Anstrengen einfach der in deiner Disziplin wissenschaftlich korrekte Begriff ist? Oder?
Das deckt das so ab, würde ich sagen.
Okay. Ja, alles klar. Gut.
Ich möchte einfach mich anstrengen, mich in diesem Bereich zu verbessern. Und das muss jetzt nicht dieser messbare Erfolg sein wie Geld oder Muskelmasse, sondern das kann auch etwas sein wie, ja, entspannter einschlafen, weniger Stress haben im Leben.
So. Ja, ist immer, also da kommen wir jetzt vielleicht so ein bisschen von dem Pfad ab. Ich finde das aber immer so spannend, auch wirklich die Intelligenz von Sprache mal anzuschauen, weil im Wort anstrengen steckt ja auch Strenge drin. So, und in dem Moment, wo ich mit mir weich sein will, finde ich, in mir ist es so ein bisschen widersprüchlich, sich mit mir streng zu sein, mit mir weich zu sein.
Ich kann das vollkommen nachvollziehen, warum das Wort Anstrengung vielleicht in anderen Bereichen so ein bisschen fehl am Platz ist. Ja.
Ja, aber ist okay. Wir müssen jetzt hier auch keine Haarspalterei betreiben. Ich finde es immer total klasse, so einen Gesamtblick zu haben oder so eine, also ich versuche in Humans Are Happy nicht negative Dinge auszublenden oder sie gar zu verneinen, sondern alles möglichst umfassendes Bild zu generieren, dennoch aber den Fokus auf das Gelingende zu richten. Das ist für mich persönlich so eine Haltung, sage ich mal, die sich ganz gut anfühlt. Jetzt haben wir ja viel über Vergleiche gesprochen und implizit damit auch so ein bisschen über das Thema Neid, ne, einfach als Gefühl, was da aufkommen kann. Das war ursprünglich der Punkt, warum ich dich angeschrieben hatte. Deine erste Antwort war dann, ja, aber lass uns mal über Vergleiche reden, weil das eigentlich der Kern, worum es geht. Und Neid, wenn man so will, ist dann ein Gefühl, was ausgelöst werden kann auf Basis des Vergleichs, würde ich mal sagen. Und ich hatte einen ganz interessanten Fernsehbeitrag gesehen, da hattest du gesprochen und ich möchte einfach nur mal diese Formulierung hier nennen, weil ich fand die ganz hilfreich. Das war positiver Neid und, oder wie hast du es genannt? Positiver
gutartiger
Neid und negativer?
Und bösartiger Neid, ja.
Gutartiger
aber und bösartiger. Gutartiger und bösartiger, aber man könnte gleich auch positiver und negativer sagen.
Ja. Genau, aber das ist eigentlich das auch schon wieder sowas wie, ich strenge mich an, um weich zu sein, gutartiger Neid. Hä, was? So. Aber das heißt eigentlich, das ist im Grunde, wahrscheinlich haben wir vorher schon drüber gesprochen, implizit, das ist dieses Beispiel, wenn ich einfach sehe, ah, du bist jetzt schon, du kennst dich in diesem Themenfeld voll doll aus und das finde ich irgendwie interessant und das ist dann quasi ein gutartiger Neid, weil ich mir denke, oh, das ist spannend, in die Richtung gehe ich jetzt auch. So. Das heißt, Neid, nur um es nochmal auf den Punkt zu bringen, diese Betrachtung erlaubt es mir, Neid nicht grundsätzlich als eine schlechte, unerwünschte, negative, böse Emotion abzuwiegeln, sondern sagt, hey, warte, das ist erstmal was ganz Natürliches, ganz Normales. Und je nachdem, in welche Richtung ich eben mich jetzt vergleiche, kann es auch eine gutartige Energie freisetzen, sage ich mal. So im Sinne von, dann ja, ich entwickle mich irgendwo hin, ich strenge mich in irgendeine Richtung an.
Ja, also wie die sozialen Vergleiche hat auch der Neid eben erstmal einen schlechten Ruf. Ne? Man kennt so diesen neidischen Ausdruck, dass es eher etwas ist, was man ablegen sollte oder es ist nicht sozial erwünscht, wie wir auch häufig sagen in der Psychologie. Aber es lohnt sich hier auch nochmal den Blick darauf zu werfen, was ist denn überhaupt, wieso immer, die Funktion von dieser Emotion? Warum empfinden wir die überhaupt? Und vorhin haben wir schon mal darüber gesprochen, dass diese negative Emotion sowieso, aber als auch mal diese unangenehme negative Emotion Neid, dass auch die uns was mitteilen möchte. Nämlich erstmal, okay, diese andere Person, auf die ich neidisch bin, die scheint irgendwas zu haben oder die scheint irgendwas zu können oder zu tun, was ich auch haben möchte oder was ich auch können möchte. Gibt es vielleicht einen Weg, wie ich das erreichen könnte? Also erstmal teilt der Neid mir mit, dass mir auch etwas wichtig zu sein scheint, wovon ich vorher, vielleicht war ich mir dem gar nicht vorher so wirklich bewusst. Ne? Irgendeine Person macht irgendwas, macht vielleicht irgendeine Reise oder hat irgendwie ein neues Hobby angefangen oder hat irgendwas erreicht, was mich neidisch macht. Und das kann einem natürlich auch mitteilen, das ist mir wichtig und das war mir gar nicht so bewusst. So, komisch, dass ich da neidisch bin. Vielleicht sollte ich da, das wollte ich auch wieder sagen, vielleicht sollte ich da vielleicht ein bisschen mehr Anstrengung investieren, aber vielleicht sollte ich dem vielleicht mal so ein bisschen nachgehen. Wie könnte ich das denn auch erreichen? Und die Forschung unterscheidet da zwischen diesem gutartigen Neid, das sind ja manchmal auch diese deutschen Übersetzungen, ne? Benign Envy wird man im Englischen sagen, und dem bösartigen Neid, malicious Envy. Und zwar unterscheiden sich die beiden Formen erstmal in dem Sinne, was ist so die Funktion oder was ist so die Motivation, die damit zusammenhängt. Aber man kann natürlich auch davon sprechen, in welcher Situation ist denn jetzt eigentlich welcher Neid gegeben? Wann empfinde ich denn jetzt diesen gutartigen Neid und wann empfinde ich diesen bösartigen Neid? Und es ist meist so, dass der gutartige Neid eher auftritt, wenn ich denke, ich spreche jetzt wieder von Erfolg der anderen Person, aber ich meine irgendwie, was auch immer ich beneide, ob es jetzt ein Gegenstand ist, ob es irgendeine Beförderung ist oder ob es einfach irgendeine Eigenschaft ist, die ich irgendwie beneide von dieser Person. Ist das verdient? Hat die Person das verdient? Oder ist es vielleicht unverdient? Dann kommen wir ein bisschen so, womit ist die Person aufgewachsen? Was ist ja sozusagen in die Wiege gelegt? Sowas kann das natürlich sein. Aber auch irgendwie, vielleicht hat sie auch einfach Glück gehabt oder so. Wenn ich merke, dass es verdient, dann würde ich eher gutartigen Neid empfinden. Wenn ich merke, es ist unverdient, dann eher bösartigen Neid. Gleichzeitig spielt auch natürlich auch eine Rolle, wie nah stehe ich der Person. So typisches Beispiel. Ich würde es für meine beste Freundin wahrscheinlich passiert auch sicherlich in manchen Fällen, aber man wird seinen besten Freunden gegenüber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt bösartigen Neid, denen gegenüber bösartigen Neid empfinden. Bösartiger Neid wären vielleicht eher Personen, die einem nicht sehr nahe stehen oder vielleicht sogar Personen des öffentlichen Lebens, ne, die irgendwie was, die man im Fernsehen sieht, die irgendwie besonders reich sind oder so. Da spielt so beides so ein bisschen eine Rolle. Haben die das verdient und wie nahe stehe ich der Person, dann würde man eher bösartigen Neid empfinden. Ja. Und natürlich auch, wie geht die Person damit um? Ist sie so super arrogant mit ihrem, wie auch immer, Erfolg? Ja, dann würde ich auch eher denken, so, also bösartiger Neid, das geht dann so Richtung Missgunst. Ne? Ich gönne der Person das auch nicht, so Missgunst. Oder ist sie einfach irgendwie, kennt man vielleicht so bei Olympischen Spielen, wenn die SportlerInnen irgendwie überraschend eine Medaille gewonnen haben und sind manchmal so einfach so, man spricht so vom authentischen Stolz, ne? Die freuen sich einfach und man freut sich so mit denen. Und das hängt dann auch eher damit zusammen, dass man eher gutartigen Neid empfinden würde.
Ich habe mich gerade gefragt, ob ich Leute, auf die ich vielleicht im ersten Moment durch so einen automatischen Vergleich und dann eine unangenehme negative Emotion quasi wahrnehme, ob ich nicht mich dann im gleichen Moment fragen könnte, ist das dann nicht ein, also könnte das nicht ein gutes Vorbild für mich sein? Also irgendwie hat so ein Mensch dann ja scheinbar was, was ich auch will. So.
Genau, das ist eben genau das, was der gutartige Neid, was da so mitschwingt an Motivation. Nämlich, dass ich natürlich wahrnehme, die Person hat oder kann was, das habe oder kann ich nicht, aber vielleicht kann ich da ja hin. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich muss auch das Gefühl haben, das Gleiche erreichen zu können. Habe ich so, wir sprechen von Kontrolle darüber. Kann ich, ja, ist es möglich, das zu erreichen, was die andere Person erreicht hat? Und dann kann sie natürlich auch ein Vorbild sein. Ist es jetzt eher was für mich nicht so erreichbar scheint und die Person hat irgendwas, was ich nie haben, besitzen oder können werde, dann ist es da eher schwierig. Das würde mich dann eher demotivieren. Was wir auch finden, auch in meiner eigenen Forschung, ist, dass man eher gutartigen Neid empfindet, wenn die Person mir so, deswegen, das geht auch in die gleiche Richtung, so ein Stückchen voraus ist. Also es hat auch wieder mit Erreichbarkeit zu tun. Es ist aber ein sehr extremer Standard. Also diese, ich bin hier und die Person ist irgendwo ganz da oben. Also ein extremer Aufwärtsstandard, dann hängt das weniger mit gutartigem Neid und dann wieder mehr mit bösartigem Neid zusammen. Was sicherlich an der Erreichbarkeit liegt, weil die noch unmittelbar vor mir sind, die kann ich noch erreichen, aber die Extremen, die kann ich nicht mehr erreichen.
Aber so durch gezieltes Vergleichen kann ich eigentlich meine Motivation erhöhen und vielleicht ja mir positive Vorbilder bewusst aussuchen. So könnte man das sagen?
Ja.
Okay, das war nämlich erstmal meine Filterfrage, dann nämlich die eigentliche Anschlussfrage. Wie kann ich denn dann diese, oder hast du da, du forschst ja zu dem Thema auch selber, hast du da Tipps oder Strategien vielleicht korrekterweise, die erfahrungsgemäß vielleicht was Forschung sagt oder auch was du dir für dich persönlich gut funktioniert? Mhm. Wie kann ich denn jetzt solche Erkenntnisse auf einer theoretischen Ebene irgendwie in der Praxis für mich selber anwendbar machen? Ne, wir sind ja hier relativ theoretisch noch unterwegs, aber welche Empfehlungen ergeben sich denn daraus dann für Menschen, die das jetzt hier beispielsweise hören oder einfach irgendwie sagen, ich habe Lust, irgendwie mit dem Thema anders umzugehen?
Ja, positive Vorbilder sind natürlich total wichtig. Erstmal natürlich, wenn ich schon ein Ziel habe, was ich verwirklichen möchte, aber auch in dem Sinne, mir Ziele zu setzen, von denen es mir vielleicht gar nicht bewusst war, dass ich mir dieses Ziel überhaupt setzen kann. Das ist mal ein gutes Beispiel, dass Frauen ja zum Beispiel häufig Vorbilder fehlen. Ob es jetzt in irgendwelchen Berufen ist oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, wo Frauen vielleicht einfach nicht die Möglichkeiten haben und dann zum Beispiel weibliche Vorbilder brauchen, um zu sehen, das ist möglich, das kann ich auch machen. Also einmal überhaupt Zielsetzung. Ich kann mir Ziele setzen, weil irgendjemand anderes es mir vorgemacht hat. Und ich kann aber auch ein Vorbild haben, das mir zeigen kann, wie kann ich das Ziel denn erreichen? Da kann ich mir vielleicht nochmal abschauen, was macht die Person täglich oder wöchentlich oder was hat sie in der Vergangenheit für ihr Ziel gemacht? Kann ich mir davon was abgucken? Und wichtig ist natürlich generell bei Vorbildern, die mich dann tatsächlich auch motivieren sollen, vielleicht auch am Ende mein Verhalten zu ändern, erstmal diese Ähnlichkeit, wie ähnlich bin ich der Person, also auch in Richtung, haben wir die gleichen Grundvoraussetzungen? Klar, eine Person mit perfekten, ich kreise jetzt wieder um dieses Sportthema, eine Person mit dem perfekten Gen hat natürlich schneller ein Sixpack, als wenn die Gene vielleicht nicht so gegeben sind. Ne? Das muss einem irgendwie klar sein. Oder wenn die Person, die hat keine Kinder, die andere Person hat 4 Kinder, werde ich wahrscheinlich auch nicht so ein Trainingspensum haben. Also ich muss mir vielleicht ein Vorbild suchen, wo ich merke so, die Grundvoraussetzungen sind relativ ähnlich. Die Person ist mir ähnlich. Da kann auch sowas wie Geschlecht eine Rolle spielen, je nachdem, in welchem Bereich es ist. Dass ich mir vielleicht als Frau auch tatsächlich ein weibliches Vorbild suche, als Mann auch in anderen Bereichen natürlich auch ein männliches Vorbild. Und ich muss eben schauen, dass ich diese Kontrolle habe, diese Erreichbarkeit, dass ich merke, diese Person motiviert mich auch. Ich kann das auch wirklich machen, was die Person macht und nicht irgendwann sehe, dass ich diese Person gar nicht mehr, das heißt einholen. Ne? Hier geht es nicht um Konkurrenz, sondern einfach so in dem Sinne, ich werde nie auf dieses Level kommen, was diese Person verkörpert, zum Beispiel.
Okay, also ich versuche das einmal zusammenzufassen. Was gut klappt, ist einfach wirklich zu schauen, was ist die Funktion einer Emotion, so technisch hast du es ja ausgedrückt, aber ne, was will mir da eigentlich so dieses Gefühl sagen? Und dann zu schauen, okay, welche Ziele kann ich mir aber vielleicht auch davon setzen? Welche Menschen könnten stellvertretend dafür ein Vorbild für mich sein? Aber eben auch Obacht, das sollte jetzt nicht so super weit weg sein, dass es gar nicht mehr erreichbar ist, sondern vielleicht auch so, dass es für mich erreichbar und realistisch scheint und irgendwie auch ein Mensch sein, der, mit dem ich schon Gemeinsamkeiten habe in Form von, vielleicht ist es jetzt, ne, in dem Beispiel auch eine Frau, hast du gerade gesagt, oder vielleicht ist es einfach jemand, der jetzt nicht 4 Kinder mehr oder weniger hat und dementsprechend einfach einen ganz anderen Lebensstil. Und so kann ich aus den automatischen, immer ablaufenden Vergleichen erstmal Sicherheit ziehen, sowieso, oder nicht nur Sicherheit, sondern einfach eine Einordnung. Hey, wo stehe ich denn hier eigentlich in diesem und wohlbemerkt Konstrukt? Das ist ja die ganze Zeit immer nur psychologisch irgendwie ein Konstrukt. In Wahrheit laufen wir einfach alle auf der gleichen Erde rum und stehen da nebeneinander. So, und diese Einordnung passiert nur in unseren Köpfen häufig, aber sie hat eben auch häufig reale Auswirkungen. Und dann, ja, genau, werden Sachen komplex. Genauso dann, wenn Gefühle im Spiel sind.
Aber was man eben neben Vorbildern auch nicht außer Acht lassen darf, ist die Wichtigkeit von den Vergleichen nach unten. Ne, die haben jetzt natürlich heute ein bisschen weniger Beachtung gefunden, aber es geht hier natürlich auch um Wohlbefinden oder um Glück.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass der Vergleich nach unten einfach mit beiden auch zusammenhängt. Dadurch, dass der Vergleich nach unten mit positiven Emotionen zusammenhängt. Also wir fühlen uns einfach gut, wenn wir sehen, wir stehen irgendwie besser da, in welchem Bereich auch immer. Und auch Forschung von mir zeigt, dass Menschen, die sich im Alltag eher nach unten vergleichen, generell eine höhere Lebenszufriedenheit haben, ein höheres Wohlbefinden haben und sicherlich auch dankbarer sind in ihrem Leben. Und man darf das eben nicht so sehen mit diesen Vergleichen nach unten, so von wegen, haha, so Richtung Schadenfreude, ich bin besser und du nicht. Das ist es in den meisten Fällen überhaupt nicht, sondern auch dieser Vergleich nach unten kann natürlich auch mit anderen negativen Emotionen zusammenhängen, wie sowas wie Mitleid zum Beispiel. Ich kann auch sehr mitempfinden für eine Person, die es vielleicht wirklich gerade schlecht getroffen hat oder so. Also es ist nicht nur, dass man dann irgendwie der böse Mensch ist, der irgendwie nur nach unten schaut, weil das Interessante ist, was meine Forschung auch zeigt. Ich beobachte eben, wie Menschen sich im Alltag tatsächlich vergleichen. Vergleichen sich Menschen über viele Vergleichsbereiche hinweg genauso häufig nach unten wie nach oben. Und ich glaube, das hat eben eine ganz, ganz wichtige Funktion, weil wir können nicht immer nur nach oben schauen, weil das wird uns einfach auf Dauer schaden. So, wir müssen auch so ein bisschen die emotionale Kapazität haben, um mit diesen Vergleichen nach oben auch zurechtzukommen. Natürlich kann ich ein Vorbild haben, was mich anspornt, aber wenn am Ende des Tages alle besser sind, dann, wie auch unsere Forschung zeigt, dann fühle ich mich Ende des Tages überhaupt nicht gut. Das heißt, vermutlich brauchen wir auch diesen Blick nach unten, um so ein bisschen was daraus zu ziehen, so für unseren Selbstwert. Das heißt, ne, wie gerne mögen wir uns eigentlich? Dass man eben auch schaut, ja, in vielen Bereichen geht's mir, ob es jetzt irgendwie erarbeitet ist oder ob ich vielleicht auch einfach Glück hatte in dem Bereich, aber mir geht es einfach besser als andere Personen oder ich habe vielleicht irgendwas besser gemacht als andere Personen, ohne dass das heißt, dass ich diese Person abwerten möchte. Das ist immer ganz wichtig. Ich kann auch Abwärtsvergleiche können vielleicht auch dazu führen, dass ich vielleicht auch der Person helfen möchte, vielleicht selber wieder auf die Beine zu kommen, oder das sind natürlich jetzt extreme Beispiele, oder wenn es eine nahestehende Person ist, dass ich natürlich auch das Interesse habe, dass wir wieder ein bisschen so aufs gleiche Level kommen. Also Abwärtsvergleiche können auch mit Hilfsbereitschaft zusammenhängen, vor allem wenn es mit so, das teilen mir natürlich so Emotionen wie Mitgefühl mit. Das heißt, man muss sich gar nicht schlecht fühlen, wenn man oft nach unten guckt, aber es ist eben für unser Wohlbefinden, es ist sehr, sehr wichtig, um dann vermutlich wieder so ein bisschen emotionale Kapazität zu haben, um auch mal wieder nach oben zu blicken. Mit dem Gedanken, wie kann ich vielleicht einige Ziele von mir erreichen?
Finde ich super relevant. Danke für den Punkt. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das wichtig finde, einen vollumfänglichen Blick zu haben. Und das ist jetzt auch wie so eine Korrektur, die du gerade nochmal hier vornimmst. Hey, genau, man sollte jetzt nicht nur in eine Seite schauen und vielleicht dann aus einem Gefühl des Mangels irgendwie ganz strategisch und toll mit guten Strategien mir irgendwelche Vorbilder suchen und in irgendeine Richtung mich weiterentwickeln oder anstrengen oder sonst wie, sondern natürlich muss ich auch mal zurückschauen und schauen, hey, welchen Teil der Wegstrecke bin ich denn schon gegangen? Ja. Und da geht's ja auch gar nicht darum, das habe ich jetzt besser gemacht als du, sondern vielleicht einfach, hey, das ist mir gelungen, ja. So, ne? Das habe ich hinbekommen und da irgendwie so eine Art Dankbarkeit oder Stolz auf eine eigene Leistung oder was auch immer für Umstände zu haben, ist.
Oder was sind vielleicht meine Stärken? Was sind vielleicht meine Stärken im Vergleich zu anderen Personen? Auch vielleicht auch Freundeskreis oder Geschwister ist ja auch immer so ein großes Thema, ne? Da schwingt ja in manchen Fällen auch leider so eine kleine Konkurrenz mit oder so, auch einfach mal zu schauen, okay, meine Geschwister können vielleicht einiges besser als ich, aber was sind vielleicht meine Stärken? Wo kann ich vielleicht etwas besser? Also dieser Blick ist eben auch ganz, ganz wichtig. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist bei Abwärtsvergleichen und der Motivation. Weil auch die positiven Emotionen teilen uns natürlich auch etwas mit. In erster Linie natürlich erstmal gut, wir fühlen uns gut. Aber auch eine positive Emotion hat eine Funktion, wie ich vorher meinte. Ne? Mitgefühl kann dazu führen, dass ich vielleicht einer Person eher helfe. Aber wenn ich mich jetzt gut fühle, weil ich irgendwie sehe, ach, ich stehe gerade besser da als andere, lässt mich das motivational erstmal so ein bisschen ja, ich ruhe mich erstmal so ein bisschen aus, weil durch die positive Emotion, schon gesagt, diese positive Diskrepanz, ich stehe ja schon besser da. Ich muss im Moment eigentlich, über der Anstrengung, ich muss im Moment keine Anstrengung aufbringen. Wir reden da in, das kommt aus der Forschung der Selbstregulation, wir nennen das Coasting. Coasting hat auch wieder eine Funktion, weil wir natürlich im Leben nicht nur ein Ziel verfolgen, sondern eine ganze Menge Ziele. Und wenn wir sehen, auf dem einen Ziel läuft es gerade gut, da kann ich mich ein bisschen ausruhen und kann vielleicht Energie in ein anderes Ziel stecken. So, ne? Wir können nicht immer irgendwie High Performer sein in jedem Bereich, sondern man braucht natürlich erstmal Erholung und man kann natürlich nicht immer alle Ziele gleichzeitig priorisieren. Und das macht der Abwärtsvergleich. Der Abwärtsvergleich hängt mit positiven Emotionen zusammen, aber auch ganz stark mit Coasting. Das heißt, ich habe das Gefühl, ja, läuft gerade alles gut. Und das kann natürlich in manchen Bereichen ein bisschen, sag mal in Anführungsstrichen, gefährlich sein. Wenn ich jetzt für eine Klausur lerne in der Uni und sehe, ach, alle anderen lernen weniger als ich, ich kann mich erstmal ausruhen, bedeutet vielleicht nicht, dass ich schon ziemlich gut für die Klausur vorbereitet bin. Ne? Wie sagt man, ich fühle mich falsch sicher, sozusagen.
Ah, okay. Ich verstehe, was du meinst. Aber sag mal, vergleichen wir uns denn immer nur mit anderen oder nicht auch manchmal mit uns selber?
Oh, wir vergleichen uns auch mit dem eigenen Selbst sozusagen, mit dem vergangenen Ich oder auch mit dem zukünftigen Ich. Das kann auch gut helfen, weil das eigene Ich meistens nicht so bedrohlich ist wie andere Menschen. Das heißt, ich kann mich zwar auch schlecht fühlen, wenn ich merke, ich war früher mal besser, als ich jetzt bin, aber es ist nicht so bedrohlich, wie wenn jetzt eine andere Person besser ist. Also es ist so ein sanfterer Vergleich, der kann einen aber natürlich auch anspornen, wenn ich sage, ach, vor 5 Jahren habe ich das doch schon mal hingekriegt oder da lief es doch schon mal besser, kann mir das natürlich mitteilen, dass ich das vielleicht jetzt auch noch mal erreichen kann oder dass ich mir mein zukünftiges Ich vorstelle, irgendwie mit wenig Stress und weiß nicht, sportlich, je nachdem, was man für Ziele hat, kann einen das eben auch anspornen, das zu erreichen, dass man sozusagen mit so einem fantasievollen Blick in die Zukunft, wie so ein zukünftiges Ich aussehen könnte, dass einen das auch pushen kann.
Also würdest du dann sagen, wenn das, also ich finde eigentlich irgendwie eine schöne Formulierung, das ist ein sanfteres Vergleichen. Wäre es aus deiner Perspektive als Forscherin dann eine sinnvolle Empfehlung vielleicht, sich eher mit sich selber zu vergleichen als mit anderen?
Ich würde sagen, das kommt auf den Bereich an. Ne, ist es irgendwie was ich tatsächlich schon mal gemacht habe? Sport bietet sich, wie gesagt, immer ganz gut an. So, ach, ich bin die 10 Kilometer noch mal gelaufen vor 3 Jahren. Dann im Moment klappt es überhaupt nicht, aber dann werde ich das doch jetzt auch wahrscheinlich wieder schaffen. So, dann bietet sich das auf jeden Fall an. Ja.
Okay, ja. Beim Thema Zukunft, muss ich gerade an eine Sache denken. Das funktioniert für mich auf jeden Fall einfach als super einfache Strategie. Ich habe mal ein Foto von mir selber genommen und dann mit der Face-App kann man sich, glaube ich, für alle Plattformen easy einfach runterladen. Einfach mal mich richtig alt gemacht darin. Aber es war ein schönes Bild von mir, was ich mochte und dachte mir so, ah, geil, das drucke ich mir jetzt aus und klebe ich mir jetzt hier hin. Weil ich will ja nicht einfach irgendwann, wenn ich schon sterbe, mir denken, hoffentlich habe ich nichts bereut, sondern wenn ich dieser alte Mann vielleicht hoffentlich mal bin. So, jetzt ist ja der Weg quasi die Diskrepanz dazwischen, die Zeit, die da jetzt liegt. So, dass ich im Jetzt einfach möglichst solche Entscheidungen treffe, dieser Mensch mal zu werden. Und ich sehe das einfach immer hängen und das finde ich, ist eine ganz schöne Version quasi so. Also es ist ja wie ein Vergleich mit mir selber. Und eine ganz, ganz einfache Strategie, einmal Foto machen, ausdrucken, hinhängen. Und dann erinnert mich das immer so im Unterbewussten. Also das klappt für mich, da komme ich einfach gerade drauf und teile das. Vielleicht hören hier Leute zu, die da irgendwas
Das
draus mitnehmen
ist
können.
wirklich sehr schön. Ich habe da nur gleich gedacht, das geht vielleicht in eine andere Richtung, wie es natürlich auch oft benutzt wird, wenn es jetzt irgendwie eine Art von Filter ist oder sicherlich auch in die Richtung, wie sehe ich aus, wenn ich mir die Wangenknochen richten lasse oder so, ne? Was es alles irgendwie so gibt, dass das natürlich auch wieder gefährlich sein kann. Das sind ja eben ich meine, über Social Media könnte man wahrscheinlich nochmal eine extra Podcast-Folge machen und soziale Vergleiche, dass man natürlich da aufpassen muss, dass man sich nicht als zukünftiges Ich irgendwie so verzerrt wahrnimmt, wo man eigentlich tatsächlich nämlich, was für einen selber natürlich überhaupt nicht erreichbar ist, außer ich greife jetzt zu wirklich so drastischen Maßnahmen wie irgendwie Schönheits-OPs oder so. Aber genau das kann natürlich passieren, dass gerade so bestimmte Gruppen, die da vielleicht so ein bisschen empfänglicher sind, wie zum Beispiel Jugendliche oder so, dass man natürlich immer noch so ein bisschen den Blick behält, was ist eigentlich realistisch für mich, was kann ich eigentlich wirklich erreichen.
Ja, ich schaue so ein bisschen auch auf die Uhr, natürlich Social Media jetzt als großes Thema werden wir nicht mehr behandeln können. Ich würde gerne aber eine Frage nochmal so reinwerfen, nämlich würdest du der Aussage zustimmen? Ich werfe jetzt einfach mal so die Hypothese in den Raum. Ein stabiler Selbstwert ist ein gutes Mittel gegen, also kann negative Gefühle durch Vergleiche ablindern und verhindern. Also macht Arbeit am eigenen Selbstwert und die Auseinandersetzung damit Sinn, um einfach durch Vergleiche weniger aus der Bahn geworfen zu werden, potenziell?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch Forschung zu, auch bezogen auf Social Media zum Beispiel.
Ja, deswegen komme ich gerade drauf.
Ja, da hat man sich angeschaut, Menschen mit einem hohen, also sehr positiven Selbstwert, also die ein sehr positives Bild von sich haben und verglichen mit Menschen mit einem niedrigen Selbstwert, die kein sehr positives, eher negatives Bild von sich haben und wie sie Personen auf Social Media wahrnehmen. Und da wurde eben gezeigt, dass Menschen mit einem niedrigeren Selbstwert viel mehr Aufwärtsvergleiche, also sich viel mehr aufwärts vergleicht, verglichen haben und diese Vergleiche auch noch als extremer wahrnehmen. Und extreme Aufwärtsvergleiche sind meistens nie gut, weil die bringen eigentlich nichts sehr Positives. Ich fühle mich einfach nur sehr, sehr schlecht. Ich fühle mich nicht ein bisschen schlecht, ich fühle mich sehr, sehr schlecht.
Cool.
Und motivational bringen sie mir auch nichts, weil ich merke, ich kann das eh nicht erreichen, was die Person erreicht hat. Ich bin eher demotiviert. Und eben Menschen mit einem niedrigeren Selbstbewusstsein, die dann irgendwie durch Social Media scrollen den ganzen Tag und diese Aufwärtsvergleiche als noch extremer wahrnehmen, ist natürlich auch so ein Teufelskreis, weil sich das natürlich auch wiederum auf den Selbstwert auswirkt. Während Leute, die schon sehr hohen oder einen sehr positiven Selbstwert haben, das eben so ein bisschen abfangen können. Die nehmen vielleicht auch die Person als Aufwärtsvergleich da, aber vielleicht können die sich sogar eher von denen motivieren lassen oder sie fühlen sich dann nicht so bedroht oder verletzt dadurch. Ja, aber auch hier wieder, trotzdem, Aufwärtsvergleiche wirken sich natürlich auch umgekehrt wieder auf den Selbstwert aus. Auch da würde ich jetzt so als Rezept mitgeben, häufig auch einfach mal nach unten schauen.
Ja, ist glaube ich echt wichtig. Ich habe, als du vorhin das nochmal angefügt hast, ich bin dir da dankbar für, weil wir ja wirklich den Großteil dann über Aufwärtsvergleiche gesprochen haben. Vielleicht ist es so auch dieses, habe ich dann gerade gedacht, dieses Leistungsparadigma dieser Gesellschaft, die auch in mir natürlich wirkt und in uns allen, dass wir irgendwie auch so diese Tendenz haben, entwickel dich weiter, geh nach da und so, ne? Und das ist einfach so krass, wie allgegenwärtig das ist. Und deswegen hilft es einfach total zu sagen, nee, halt mal inne, schau mal auch, ne? So, wo bist du da oder wie viel Wegstrecke bist du schon gegangen? Finde ich jetzt irgendwie zum Ende dieser Folge nochmal ganz, ganz heilsam und wertvoll, dass man eben auch sagt, ja, Aufwärtsvergleiche können einen Sinn haben, ne? Je nachdem, wenn wir eben schauen, in welche Richtung jetzt und in welchem Extrem, aber gleichzeitig auch Abwärtsvergleiche und eben immer wieder eine Metaperspektive plus das Thema Selbstwert, was riesengroß ist. Da kann man ja auch ewig zu sprechen und genau, das können wir vielleicht nochmal in einem anderen Rahmen machen, auch mit Social Media. Das ist immer ein Zerrbild. Social Media ist eigentlich einfach nur ein extremeres Zerrbild, als wenn ich dir jetzt auf der Straße entgegenlaufe, habe ich ja auch nur ein Zerrbild, weil ich sehe diese eine Situation ohne Kontext, was alles sonst so passiert. Und auf Social Media, da kuratieren wir ja häufig einfach nur die besten und schönsten und vorzeigbarsten Momente. Und das darf man einfach wissen, wenn man das konsumiert.
Ja, eben vor allem für Menschen, die vielleicht generell unsicher sind, was ja gerade so Gruppen sind wie Jugendliche in irgendeiner Zeit, wo man vielleicht mit sich selbst noch nicht so im Reinen ist, ist das einfach gefährlich und man muss sich dem bewusst sein, dass natürlich dass ich nach dem ersten Post, wie wir vorhin gesagt haben, vielleicht noch korrigieren kann dafür, dass die Influencerin ja auch ihren Lebensunterhalt damit verdient. Aber kann ich das nach dem 15. Post immer noch, ist die Frage.
Es hört nicht auf. Aber es ist super, super, wie ich finde, einfach wichtig und sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Und es macht irgendwie auch Spaß, also mir zumindest. Mir macht dieses Gespräch super viel Spaß und ich glaube, wir hätten hier jetzt eigentlich auch noch 5 Gesprächsstränge liegen, die wir mühelos aufpicken könnten. Hab's aber gerade vor ein paar Minuten schon mal gesagt, ich habe ein bisschen die Zeit im Blick. Ich weiß, du musst auch gleich weiter. Wir sind jetzt hier gerade bei fast einer Stunde und es ist vielleicht ein ganz guter Moment, um an dieser Stelle einen Schnitt zu machen. Trotzdem, einmal in deine Richtung gefragt, fehlt irgendwas, wo du sagst, das ist einfach nochmal wichtig mitzunehmen als Kontext? Sonst würde ich gerne gleich dich nochmal zwei kurze Fragen fragen. Das geht wirklich schnell, aber so zu diesem Thema, hast du das Gefühl, da haben wir jetzt so alles drin oder brauchst noch was?
Also nur nochmal die Betonung, Vergleiche mit anderen Menschen sind völlig natürlich, passieren automatisch, sie sind nicht abzustellen. Sie haben eine Funktion, da kann man vielleicht auch im Leben einfach mal reinhorchen, wenn man das Gefühl hat, man vergleicht sich ständig, vielleicht warum tue ich das? Möchte ich mich gerade einschätzen? Möchte ich mich vielleicht auch mal besser fühlen oder möchte ich mich irgendwie selbst verbessern? Dass einem das bewusst ist, genauso wie die Emotionen, auch die haben immer eine Funktion. Und ja, immer natürlich die Warnung, dass die sozialen Medien natürlich nicht die Realität abbilden und man vielleicht da auch mal reinhorchen sollte. Tut es mir gut, dann ist es völlig in Ordnung. Tut es mir nicht gut, vielleicht einfach mal schauen, wem folge ich da, wie viel Zeit verbringe ich darauf, sich tatsächlich vielleicht dann ein bisschen davon abzuschotten.
Ja, das sind auf jeden Fall wertvolle Hinweise. Jetzt kommt mir gerade noch eine, es interessiert mich wirklich, dann sind es aber nicht mehr zwei Fragen, aber ich frage es jetzt trotzdem einmal ganz kurz. Hast du eigentlich so eine Art Lieblingsstudie oder Lieblingsforschungsfeld in dem Kontext, wo du sagst, so, oh, das, da geht als Forscherin dein Herz auf und das ist irgendwie total...
Neben meiner eigenen Forschung?
Neben deiner eigenen Forschung, zitiere sie gerne. Wir packen alles in die Shownotes.
Im Bereich soziale Vergleiche? Ja, lass mich kurz drüber nachdenken.
Gerne.
Das hättest du mich mal vorher fragen müssen. Nachher fällt mir sicher, ich gehe raus und bin so, oh nein, das würde ich doch immer nennen. Naja, so aus methodischer Sicht würde ich da sagen, ich mag halt Forschung, die so ein bisschen beides verbindet, in dem Sinne, was passiert bei Menschen im Alltag, ne, was ich ja auch viel mache, um einfach mal abzufragen, mit wem vergleicht man sich und welche Emotionen oder Motivationen sind damit verbunden. Und natürlich auch so ein bisschen eher so kontrollierte Laborexperimente, die natürlich auch dahingegen gut sind, zu schauen, was für Vergleichspersonen kann ich Leuten präsentieren und vielleicht auch kausale Effekte festzustellen, so welche Auswirkungen hat das tatsächlich. Und da braucht es natürlich häufig die Mischung, weil es im Labor natürlich vielleicht dann doch ein bisschen anders abläuft, als wenn ich Menschen wirklich ins wahre Leben hinausschicke.
Gibt es weiterführende Forschung von dir, die öffentlich zugänglich ist? Wenn Leute jetzt sagen, sie haben da Lust mal reinzulesen, dann könnte ich tatsächlich einfach irgendwie einen Artikel in die Shownotes packen. Aber ich genau weiß nicht, solche wissenschaftlichen Artikel sind ja manchmal auch in Fachzeitschriften, die nicht ganz günstig sind. Deswegen frage ich das vorher mal.
Ja, kann ich auf jeden Fall tun. Also genau aus diesen Alltagsstudien, wie vergleichen sich Menschen im Alltag überhaupt? Da kann man auch mal schauen, in welchen Bereichen wird sich mehr verglichen als in anderen. Wo vergleicht man sich eher aufwärts, wo vergleicht man sich eher abwärts. Ich habe auch Forschung zu Umweltverhalten, das ist ganz interessant, und moralischem Verhalten. Mhm. In den Bereichen verstärkt man sich vermehrt abwärts, also eher mit Menschen, die sich, wie man denkt, weniger umweltfreundlich verhalten oder die irgendwie weniger moralisch handeln. Das hat eben den Sinn, dass man sich selber einfach als sehr moralischen Menschen sehen möchte. Und deswegen besonders in dem Bereich die Vergleiche nach unten präferiert.
Ja, habe ich gesehen. Ich habe auf der Uni Saarbrücken-Seite, da stehen ja so ein paar deiner letzten oder alle, ich weiß es gar nicht, Publikationen. Und das ist immer so witzig, sich so Studientitel durchzulesen. Aber genau der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ich dachte so, oh, das macht bestimmt Druck, wenn ich mich jetzt immer mit so einem total ökologisch korrekten Menschen vergleiche. Oh Gott, oh Gott.
Ja.
Ja, richtig gut. Okay, so, ich habe das Gefühl, wir könnten noch weiterreden, aber ich mache jetzt einen Punkt. Einmal persönliche Frage an dich zum Abschluss. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Puh, sieh's mit Humor. Für mich ist Humor einfach was ganz, ganz Wichtiges. Und es läuft nicht immer nach Plan und es passieren auch schlimme Sachen im Leben und man kann nicht alles mit Humor nehmen, aber man sollte versuchen, auf die meisten Dinge einfach auch einen humorvollen Blick zu haben, weil es auch oft noch mal eine Perspektive ändert und Dinge dann auch nicht so schwer zu sehen. Was ich vielleicht auch einfach mal drüber lustig zu machen.
Ja, okay, es kommt auf jeden Fall an bei mir. Danke dir. Letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Wie würdest du kurz vor deinem Tod auf dein Leben blicken? Okay. Das ist jetzt sehr allgemein formuliert, aber so mit der Idee, dass man häufig größere Entscheidungen im Leben treffen muss und es vielleicht helfen kann, zu überlegen, was denke ich am Ende meines Lebens darüber?
Ja.
Oder auch Sachen, die mich vielleicht gerade sehr stressen. Was denke ich am Ende meines Lebens darüber? Schmunzel ich darüber, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe? Vielleicht einmal die Perspektive einnehmen.
Ja, da kommt wieder der Humor durch. Kathi, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt eigentlich gerade erst richtig warm geredet. Also. So ist das manchmal. Na gut. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Perspektiven, für deine Forschung, für dein korrigierendes Einordnen und einfach, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in diesem Podcast vorbeizuschauen. Für mich war das eine große Bereicherung und ich hoffe für Menschen, die zugehört haben, hier und da auch. Das wäre dann doch einfach eine wunderbare Sache. Wenn du möchtest, gehen die letzten Worte an dich. Ich sag einfach nur Danke.
Dankeschön. Einfach danke für die Einladung und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Voll gut.